Wälder stehen unter Druck. Trockenheit und Wassermangel sind längst keine Randthemen mehr, sondern zentrale Herausforderung für die Forstwirtschaft. Und der Klimawandel verschärft die Lage weiter. Wenn Wasser fehlt, leiden die Bäume. Ihre Vitalität sinkt, sie werden anfälliger für Krankheiten und Schadinsekten. Gleichzeitig steigt die Waldbrandgefahr. Unsere Waldökosysteme geraten zunehmend aus dem Gleichgewicht. Was bedeutet das für die Zukunft unserer Wälder? Welche Anpassungsstrategien gibt es? Und welche Rolle spielen Biodiversität, Waldbau und Waldschutz dabei? Darüber spreche ich heute mit Frau Dr. Heike Puhlmann, Abteilungsleiterin an der Forstlichen Versuchsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg und mit Dr. Lothar Zimmermann vom Bayerischen Landesamt für Wald- und Forstwirtschaft in Freising. Bleiben Sie dran! Willkommen bei den Hyva-Wassergesprächen der Fachzeitschrift Hydrologie und Wasserbewirtschaftung. Hier treffen wir uns einmal im Quartal mit Expertinnen und Experten aus dem gesamten Bereich der Gewässerkunde und Hydrologie, aber auch aus den Fachgebieten Limnologie und Grundwasser, Klimatologie und Metrologie sowie Geologie und Bodenkunde und sprechen dabei mit Ihnen über spannende und interessante Themen und Fragestellungen sowie aktuelle Forschungsfelder rund um diese Themenbereiche. Mein Name ist Dr. Thomas Lüllwitz, Hydrologe mit Abschluss an der Colorado State University USA, seit 1993 an der BFG und seit 2016 Schriftleiter der Hyva. Wälder spielen eine entscheidende Rolle im Wasserhaushalt sowie beim Schutz unserer Wasserressourcen. Die dort vorhandenen Baumarten, der Strukturreichtum sowie die Bewirtschaftung haben einen großen Einfluss auf die Verdunstung und die Grundwasserneubildung. Welche Baumarten wachsen, wie vielfältig ein Wald aufgebaut ist und wie er bewirtschaftet wird, entscheidet darüber, wie viel Wasser verdunstet und wie viel Grundwasser neu gebildet wird. Wälder prägen lokale Wasserkreisläufe und beeinflussen ganze Landschaften. Kein anderer Landschaftstyp weist eine höhere Verdunstungsrate auf. Damit erhöhen Wälder die Luftfeuchtigkeit, fördern die Wolkenbildung und können sogar den regionalen Niederschlag mitbestimmen. Gleichzeitig wirken Waldböden wie riesige Schwämme. Sie speichern Wasser, dämpfen Hochwasserspitzen und sichern die Versorgung in Trockenzeiten. Nicht nur im Wald selbst, sondern auch darüber hinaus. Und ganz nebenbei regulieren Wälder das Mikroklima. In dieser 15. Folge des Hyva-Podcasts spreche ich mit Dr. Heike Puhlmann, Abteilungsleiterin an der Forstlichen Versuchsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg, sowie mit Dr. Lothar Zimmermann vom Bayerischen Landesamt für Wald- und Forstwirtschaft in Freising darüber, wie sie den Wasserkreislauf im Wald erforschen und was wir daraus für die Zukunft lernen können. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, schalten wir nach Freiburg. Dort ist mein Kollege Martin Labatz unterwegs in einem Versuchsgebiet, das auf den ersten Blick unscheinbar wirkt und doch viel über den Zustand unserer Wälder verrät. Im Fokus stehen Misteln, Halbschmarotzer, die sich in den Kronen ausbreiten und in Trockenzeiten zusätzlichen Stress für ihre Wirtsbäume bedeuten können. Martin, wie stark ist der Befall? Welche Rolle spielt der Wassermangel und was lernen die Forschenden daraus über die Zukunft unserer Wälder?
Thomas, ich stehe hier im sogenannten Konventwald, ungefähr 10 Kilometer östlich von Freiburg. Neben mir steht Dr. Heike Puhlmann von der Forstlichen Versuchsanstalt Baden-Württemberg. Sie leitet dort die Abteilung Boden und Umwelt. Frau Puhlmann, was können wir jetzt hier sehen? Sind die Bäume befallen von Misteln oder hält sich das alles noch in Grenzen?
Also die Bäume, das kann man jetzt nicht sagen. Die Misteln hat schon bevorzugte Baumarten. Und hier in der Höhenzone kommen eigentlich vor allen Dingen mal Buchen vor und Tannen und auch eingestreut. Vor allen Dingen durch menschlichen Einfluss eben auch noch mehr als normalerweise hier sein sollten, Fichten. Und von diesen drei Baumarten ist vor allen Dingen die Tanne jetzt stark von Misteln befallen, mit einem stark zunehmenden Trend in den letzten Jahren, was wir beobachten können, landesweit, aber eben auch bei uns hier im Konventwald. Also Sie sehen eigentlich überall die Tannen, also das sind die Bäume dort zum Beispiel oder dort hinten also jede Tanne, die wir jetzt von hier aus sehen, ich würde mal sagen, so auf den ersten Blick sehen wir schon mal 10 Tannen im unmittelbaren Umkreis, die haben alle Misteln. Ja. Also dort zum Beispiel sehen Sie es direkt am Stamm sogar unten.
Das sind diese hellgrünen Bereiche.
Genau, also das von Weihnachten kennt man das ja, was man sich so hinhängt als Weihnachtsdeko, genau. Die so schöne Kugeln ergeben, die eigentlich sehr attraktiv sind, aber sie ist halt eine zunehmende Gefährdung für die Bäume.
Und wie kommen die hierher?
Also die Mistel gehört in die Landschaft, die Mistel gibt es schon immer. Und warum die sich jetzt plötzlich so ausbreitet, das hat sicher was mit Temperaturzunahme zu tun und wahrscheinlich auch mit einer stärkeren Ausbreitung der Vogelarten, die die verschleppen. Also Vögel fressen die weichen weißen Beeren und setzen sich dann irgendwo hin zum Futtern und Verdauen. Und dann so kommen dann die Kerne an irgendwelche Stellen, wo Vögel sich aufhalten. Und wenn das eine geeignete Stelle ist, der Kern muss direkt in der Astgabel oder an irgendeiner kleinen Astverletzung ankommen und dann kann der relativ gut dort wurzeln und dann breitet sich die Mistel eben an der Stelle aus.
Und was bedeutet das jetzt für die Bäume, wo die Nisteln wachsen?
Das Problem ist, so eine einzelne Mistel ist gar nicht mal so schlimm, aber eine Mistel hat im Vergleich zu anderen Pflanzen, also auch den Bäumen, keinen Regelungsmechanismus für Stomata. Also die Spaltöffnungen der Blätter, die können sich schließen, um den Transpirationsfluss, sage ich mal, zu unterbrechen oder zu drosseln bei Dürre. Und das können die Misteln nicht. Wenn jetzt also ein Baum unter Trockenheit leidet und er seine Spaltöffnung schließt, dann bleibt da immer noch so ein Bypass über die Mistel. Der verdunstet, also über diesen Bypass verdunstet die ganze Zeit das bisschen Wasser, was der Baum vielleicht noch im Boden findet, wird dann eben direkt über die Mistel wieder abgegeben. Und das ist ein Problem in Trockenzeiten. Also in normalen Zeiten ist das vielleicht gar nicht so ein Problem, aber eben je größer dieser Parasitierungsgrad ist, also je mehr Misteln in einem Baum hängen und je trockener der Boden ist, umso kritischer für so einen Baum.
Also die Mistel, die siedelt sich an dem Baum an und die zapft dann das Versorgungssystem des Baumes an.
So ist das, genau. Also die geht tatsächlich in das Holz hinein, in die Wasserleitbahn und wird dann vom Baum nicht nur mit Wasser, im Übrigen auch mit Nährstoffen versorgt. Ja, ist ein Schmarotzer, der davon, also ein Halbschmarotzer, produziert eben auch, macht selber auch Photosynthese. Das sieht man, weil das ja auch grün ist. Aber die meisten Nährstoffe und das meiste Wasser, das gewinnt sie tatsächlich als Schmarotzer direkt aus den Leitbahnen, Leitgefäßen der Bäume.
Sie sagten vorher, Sie haben ja auch noch so einen Monitoring-Turm. Da würde ich jetzt gerne nochmal raufgehen und mir nochmal die Lage vielleicht von oben anschauen.
Wenn Sie mutig genug sind, können wir das jetzt machen.
So, ja, jetzt stehen wir unter dem Turm.
Dieser Turm hier, den haben wir eigentlich dazu errichtet, damit wir irgendwo auch Freilandklima messen können. Das ist natürlich im Wald immer ein bisschen schwierig, eine große Lichtung zu finden. Und so haben wir diesen Turm aufgebaut. Und wenn Sie jetzt schauen, haben wir da insgesamt 3 Plattformen. Der erste Turm, der stand 1990, war ein Holzturm, der ging bis zu dieser untersten Plattform. Und jetzt haben wir den schon 2-mal aufgestockt, damit wir immer so ein bisschen über dem Bestand noch bleiben. Also wir wachsen mit dem Bestand mit, um über diesen Bestand dann auch wirklich Freilandniederschlag messen zu können oder Freilandklima messen zu können.
Also welche Messungen werden jetzt hier hauptsächlich durchgeführt?
Das ist eine ganz klassische aller DWD Klimastation, also Niederschlag, Luftfeuchte, Temperatur, Strahlung, verschiedene Wellenlängen. Wir nehmen zusätzlich noch phänologische Aufnahmen auf oben und was wir aber auch machen, sind Stoffeinträge mit dem Niederschlag oben zu sammeln. Also da stehen direkt Flaschen oben und die analysieren wir dann im Labor, um das dann eben auch vergleichen zu können zu Stoffeinträgen in den verschiedenen Waldbeständen, die wir jetzt hier drumherum so sehen.
Ist das auch eine offizielle Wetterstation hier oder ist das nur nach DWD-Richtlinien aufgebaut?
Es ist nach DWD-Richtlinien aufgebaut und wir geben diese Daten auch an den DWD zum Beispiel, aber die werden nicht als offizielle Station gelistet, weil man da also wirklich die Abstände zu beschattenden Elementen und sowas viel stärker einhalten müsste und das würde hier jetzt wirklich einem halben Kahlschlag gleichkommen, also das wollte man dann doch nicht. Genau.
Okay, dann lassen Sie uns doch mal hochgehen.
Also jetzt ist er viel stabiler als vorher, der schwankt jetzt auch nicht mehr. Also eigentlich gibt es jetzt nicht wirklich einen Grund, Angst zu haben, aber man guckt schon immer durch die Treppe durch. Also jetzt von hier aus sehen Sie vielleicht mal ganz gut von der Seite, die Misteln dort. Ist direkt am Stamm dieser Bollen. Sehen Sie es? Also, und die ist halt, es ist halt nicht nur die einzige, die verteilen sich dann immer mehr. Und wenn ein Vogel dort Futter hat, ist es relativ naheliegend, dass er sich oben auf irgendeinen Zweig setzt. Und so wird die immer weiter verbreitet. Also es gibt Bäume, da sieht man fast nichts weiter als die Misteln.
Oh Gott, jetzt sind wir erst bei der ersten Ebene angekommen.
Exakt, genau. Und 1990, das müssen Sie sich jetzt vorstellen, war halt der Bestand, der jetzt hier um uns drum herum steht, war unterhalb dieser Plattform. Das ist jetzt alles, was seitdem gewachsen ist. Und so musste man dann eben nach und nach weiter hochziehen. Und jetzt haben wir hier Solarpaneele, also die ganze Versorgung unserer Messflächen hier kann nicht mit normaler Stromversorgung stattfinden, weil wir einfach zu weit weg sind vom Stromnetz, aber inzwischen haben wir alles auf oder fast alles auf Solar umgestellt. Aber früher können Sie sich vorstellen, das, was wir jetzt hochgelaufen sind im Winter, Batterien schleppen hoch und Batterien schleppen runter, auch wenn das ganze Ding vereist ist. Also das war nicht immer spaßbehaftet. Aber ich meine, jetzt mal im Kontext sind die Misteln wirklich nicht das einzige Problem, was wir haben mit Klimawandel. Ne? Ja. Also man kann die Geschichte jetzt über die an der Mistel festmachen, aber sämtliche Bäume zeichnen Trockenstress und Hitzestress. Die Altbuchen zum Beispiel auch, Buchen haben ja eine sehr dünne Rinde, die platzt auf, wenn zu viel Strahlung rankommt, wenn sich so ein Wald auflichtet und mehr Licht an den Waldboden kommt, kommt natürlich auch mehr Licht an die Stämme, die das gar nicht gewöhnt sind, weil sie vorher in einem geschlossenen Waldbestand waren. Da kommen dann eben auch Pilze, andere Schadinsekten, Nekrosen, also so krebsartige Erkrankungen dann auch rein, sodass die dann eben auch im Zweifelsfall absterben oder stark geschwächt sind. Ja, also so hat jede Baumart inzwischen eigentlich irgendein Problem. Jede heimische Baumart, muss man leider sagen. Ja, also jetzt von hier oben, von der Plattform sehen wir, wir haben uns jetzt eigentlich nur über Tannen unterhalten, über Buchen, aber so ein Bergmischwald, den wir hier haben, der hat durchaus noch andere Baumarten zu bieten. Wir haben jetzt hier einige Lärchen. Dort ist mal die fangen jetzt schon schön an grün zu werden. Da drüben auch hier Lärchen und in der Rinne da unten, wo das Einzugsgebiet, wo der Abfluss ist, da haben wir eben auch zum Beispiel Ahorn stehen. Also das ist eine bunte Mischung aus verschiedenen Baumarten und eben auch unterschiedlich alte Bäume. Aber wenn wir nochmal kurz auf die Mistel eingehen, wenn Sie ein Vogel wären, wo würden Sie sich hinsetzen, wenn Sie Futter haben? Auf einem Baum mit schöner Aussicht. Und wenn Sie jetzt schauen, sind die Bäume, die ganz oben rausgucken, alles die Tannen, die sind einfach höher als die Buchen, tendenziell auch höher als die Fichten. Und das sind dann halt die beliebten Orte, wo die Vögel sich dann hinsetzen, zwitschern und vespern. Ja? So einfach ist das. Und jetzt da vorne, also da zum Beispiel dieser Baum, das müssten Sie jetzt relativ gut erkennen, dass der deutlich hellgrüner ist als die anderen. Also das sind wirklich da oben, da, der ist auch voller Misteln. Also es gibt, wenn man genau hinguckt, wirklich wahrscheinlich kaum einen Baum, der hier keine Mistel hat. Also im Mittel, glaube ich, wenn ich richtig zitiere aus unserem letzten Waldzustandsbericht, dass jede dritte Tanne von Misteln befallen ist in Baden-Württemberg.
Und wie viele Misteln sind zu viel?
Das ist ganz schwierig zu sagen. Also im Zweifelsfall ist es halt vielleicht eine Mistel, die das Fass nicht zum Überlaufen bringt, sondern austrocknen lässt. Ja. Ich denke, wenn ein, zwei Misteln dran sind, ist das nicht so das Problem. Aber das Problem ist eben, dass diese Misteln Früchte produzieren und diese Früchte dann wieder weiterverteilt werden und irgendwann alle Bäume komplett mit Misteln behangen sind. Aber wo da jetzt eine Grenze zu ziehen ist, also das ist sehr, sehr schwierig. Aber so ein Baum wie da, der wirklich jetzt, ich weiß nicht wie viele Misteln, der hat 30 vielleicht drin, ja, oder noch mehr, in jeder Etage, da kann man sich sehr gut vorstellen, dass da kaum noch eine Regenerationsmöglichkeit da ist für Bäume. Wir sagen so als Faustzahl, auch unabhängig von der Baumart, dass wenn 60% der natürlichen Benadelung fehlen, aus unterschiedlichen Gründen, in der Regel eben aus als Dürrereaktion, dann sind die Bäume langfristig eigentlich dem Tode geweiht. Ja. Und das kann man jetzt übertragen auf die Mistel, denke ich, relativ einfach. Also wenn jetzt, sag ich mal, 40% oder ein Drittel der Krone durch Misteln besetzt ist, dann hat der Baum schlichtweg keine Möglichkeit mehr, genügend Photosynthese zu betreiben, um dann noch gesund zu bleiben. Ja, und wahrscheinlich ist der Prozentsatz sogar jetzt überschätzt. Wahrscheinlich würden deutlich weniger Misteln reichen, vielleicht 20 oder 15% der Krone, weil sie eben auch noch zusätzlich diesen wasserentziehenden Effekt haben.
Und kann man die Mistel entfernen? Macht das Sinn? Ist das zu aufwendig oder fallen die irgendwann auch von alleine ab?
Nee, also die Misteln sitzen wirklich, also die verzahnen sich direkt mit dem Holz, mit den Leitbahnen. Die produzieren wirklich ein eigenes Wurzelsystem in das Holz. Also das müsste man dann jedes Jahr wieder kappen. Wie im Garten, wo man jedes Jahr irgendwie die Brombeere wieder abschneidet. Mit mäßigem Erfolg, so wäre das mit einer Mistel auch. Also das ist keine Option im Wald. Ja, das kann man vielleicht im Obstbau machen oder so, aber nicht für Waldbäume.
Ist denn jetzt speziell nur die Tanne von den Misteln befallen oder gibt es auch, wenn wir hier so reinschauen, andere Baumarten, die von Misteln befallen sind?
Also es ist nicht die Mistel, es gibt tatsächlich Unterarten von Misteln, so wie es auch für Obstgehölze, das ist auch wieder eine andere Unterart. Und das ist tatsächlich hier die Tannenmistel. Es gibt aber zum Beispiel auch die Kiefermistel, wo also Kiefern in der Reihenebene sind auch sehr, sehr stark befallen von der Mistel. Das sind eigentlich so die zwei wesentlichen Baumarten, die bei uns von der Mistel befallen werden aktuell, Waldbaumarten.
Und die Buchen haben gar kein Problem damit?
Die Buchen nicht, nee. Also möglicherweise ist das wirklich einfach auch ein bisschen eine Holzanatomie, dass das Holz zu hart ist oder die Rinde auch zu dünn ist, dass sich da so ein Sekundärwurzelsystem nicht etablieren kann. Aber wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Also man muss sagen, wir haben wirklich auch, also was so die Zukunft unserer Baumarten angeht, wir haben das jetzt mal am Thema Mistel diskutiert, weil die Mistel leicht verständlich ist in ihrem Wirkmechanismus. Aber wir sehen ja auch, was immer wieder an neuen Parasiten auf oder sagen wir mal erst neuen Tierarten zu uns kommt oder potenziellen Schädlingen, wie zum Beispiel dieses kleine weiße Stängelbecherchen, ein kleiner unscheinbarer Pilz, der die Eschen eigentlich deutschlandweit in sehr, sehr kurzer Zeit, in 10 bis 20 Jahren fast vollständig ausgerottet hat. Und sowas kann mit jeder Baumart passieren. Also da gibt es potenzielle Schädlinge, die wir kennen aus Südeuropa, aus Südosteuropa, die sich hier etablieren können und auch massive Schäden anrichten können. So ist das recht unsicher zu sagen, was kommt da wirklich auf uns zu.
Thomas, die Mistel hat sich also hier im Schwarzwald in der Nähe von Freiburg schon intensiv ausgebreitet, wie Frau Dr. Puhlmann mir gerade erzählt hat. Bevor wir hier auf den Turm geklettert sind, hat mir Frau Dr. Puhlmann auch noch die verschiedenen Messeinheiten unten im Wald gezeigt. Hier werden also Bodenfeuchte und Nährstoffgehalt im Bodenwasser zum Beispiel gemessen. Darüber werdet ihr wahrscheinlich aber jetzt auch noch im Interview sprechen. Also viel Spaß dabei.
Danke, Martin, für den interessanten Einblick aus Freiburg. Beeindruckend, wie stark sich die Mistel an den Tannen im Schwarzwald ausgebreitet hat und wie der Klimawandel dies verschärft. Ein eindrückliches Beispiel dafür, wie verschiedene Stressfaktoren im Wald zusammenwirken und wie wichtig das Messen der verschiedensten hydrologischen Parameter für ein besseres Prozessverständnis ist. Und genau darüber wollen wir heute tiefer ins Gespräch kommen. Lieber Lothar, wir kennen uns ja aus Studienzeiten in Freiburg. Und es freut mich daher umso mehr, dass wir beide heute gemeinsam die Möglichkeit haben, uns im Hüwer-Podcast Wassergespräche über das sehr interessante Thema Wald und Wasser zu unterhalten. Du arbeitest ja oder bist beschäftigt am Bayerischen Landesamt für Wald- und Forstwirtschaft in Freising. Und das Gespräch, das halten wir zusammen mit Frau Dr. Heike Puhlmann von der Forstlichen Versuchsanstalt in Baden-Württemberg in Freiburg, die schon vor Ort und jetzt hier im Gespräch von ihren Projekten berichten wird. Euch beiden ein herzliches Dankeschön für die Teilnahme im Hüwer-Podcast und ich freue mich jetzt auf unser Gespräch.
Ja, hallo auch
von meiner Seite. Hallo, Thomas.
Und ja, wir fangen mal an, Lothar. Wenn du an das Thema Wald- und Wasserhaushalt denkst, was sind für dich die wichtigsten Prozesse, die man verstehen muss, um den Wasserspeicherwald zu begreifen?
Ja, Wälder sind ja naturnahe Ökosysteme. Das heißt, wir haben hier eine extensive Bewirtschaftung, also alle paar Jahrzehnte ein Bewirtschaftungseingriff. Dadurch sind die Waldböden auch relativ ungestört, können Strukturen ausbilden, also biologische Aktivität, haben viele Makroporen, was dann eben auch günstig ist für die Infiltrationskapazität. Und im Vergleich jetzt zu niedriger landwirtschaftlicher Vegetation, also Winterweizen oder selbst Mais, ist es einfach eine sehr hohe Vegetationsdecke. Das heißt, wir haben 30 bis 40 Metern. Und das wirkt sich dann auch auf den Wasserhaushalt aus, und zwar auf die Verdunstung, weil natürlich durch die Höhe sind da auch höhere Windgeschwindigkeit oberhalb von dem Kronendach, was die Hauptaustauschfläche eben ist zur Atmosphäre. Und das heißt, dadurch haben wir turbulente Wasserdampfflüsse eben in die Atmosphäre. Und dadurch sind Wälder generell, haben sie eigentlich von den Landnutzungen mit die höchsten Verdunstungsraten. Und die Verdunstung gliedert sich halt im Wald eben in eigentlich drei Komponenten. Und natürlich zum einen, was das Kronendach ausmacht, seine Oberfläche mit den Blättern oder Nadeln, haben wir da die Interzeptionsverdunstung. Und dazu kommt dann die Transpiration, wo der über das Xylem der Bäume wird das Wasser nach oben transportiert und dann über die Spaltöffnung, die Stomata, eben verdunstet. Und das Ganze schöpft es letztendlich auch aus der Tiefe eben des Waldbodens, aus dem Vorrat letztendlich, der im Boden an Wasser eben vorhanden ist. Und dann Wasserspeicher ist dann natürlich nochmal wichtig, auch dieser Aspekt der Abflussbildung. Abflussbildung, da haben wir ja auch mehrere Komponenten. Wir haben den Oberflächenabfluss, der häufig in Wäldern nicht so die große Rolle spielt, aber wir haben ja nicht nur, wir haben ja nur naturnahe Ökosysteme. Das heißt, wir haben immer auch Bewirtschaftungseinfluss. Und Bewirtschaftungseinfluss heißt, dass wir auch Forstwege, Forststraßen haben, wo natürlich auch Oberflächenabfluss dann häufiger dann eben auftritt und da durchaus über die Gräben dann ist auch zu einem beschleunigten Abfluss eben kommen kann. Daneben oft in Mittelgebirgen haben wir auch diese Funktion, eben auch einen großen Anteil zum Teil bei entsprechender Neigung eben von Interflow, also diesen Zwischenabfluss, der dann auch zum Beispiel an Wegböschungen dann wieder in die Gräben eben eintritt. Also gerade eben bei der Abflussbildung spielt da eine große Rolle eben letztendlich eben dieser Bewirtschaftungseinfluss über auch die forstliche Wegeinfrastrukturen bis hin zum Rückegassennetzwerk, das natürlich auch für eine Entwässerung dann eben sorgt. Und natürlich nicht zu vergessen auch die vertikale Versickerung, also einfach dieser Input letztendlich als Grundwasserneubildung dann eben ins Grundwasser. Ja, also 50% der Trinkwasserschutzgebiete in Bayern liegen unter Wald, also eine große Bedeutung für die Trinkwasserversorgung.
Mhm. Und wenn man jetzt auf die regionale Szene guckt, welche Rolle spielt der Wald konkret im regionalen Wasserhaushalt? Von der Verdunstung über Bodenwasserspeicherung bis hin halt dann auch zur Grundwasserneubildung.
Naja, durch die hohe Verdunstung ist der Wald letztendlich ein Luftbefeuchter, also eigentlich ein Atmosphärenbefeuchter. Das heißt, gleichzeitig haben wir natürlich auch eine Wirkung eben durch die Bestandeshöhe, eben das Wild, also Windberuhigung. Wir haben bis zum Zehnfachen der Bestandeshöhe in Entfernung haben wir im Lee eine Reduktion eben der Windgeschwindigkeit. Also damit wird natürlich auch Wälder oder Hecken, ist ja bekannt, verringern dann eben auch die Winderosion. Aber zurückzukommen nochmal zur Luftbefeuchtung. Er ist einfach dadurch wichtig für generell den Wasserfluss eben in die Atmosphäre über die Verdunstung und ist dann natürlich auch mit Voraussetzung eben für Niederschlagsbildung. Aber das muss man, finde ich, auch sehen im Rahmen der planetaren Zirkulation. Das heißt, wir sind eigentlich in die Westwindzirkulation meistens eingebunden. Und da kommt natürlich die Feuchte auch sehr stark eben letztendlich vom Atlantik. Und im Sommer kann es immer wieder passieren, dass wir natürlich Hochdrucklagen haben, die lang auch anhaltend eben sind. Dann können sich auch so kleinere Kreisläufe ausbilden zwischen den feuchteren Wäldern, wo dann Kreisläufe eben entstehen oder wo es auch vielleicht bei entsprechenden atmosphärischen Voraussetzungen, natürlich nicht bei einem wirklich intensiven Hoch, aber das ist durchaus dann am Nachmittag dann auch mal wieder zur Wolkenbildung, kleine Cumulus kommen und dann auch lokal dann auch nochmal Niederschläge erzeugt werden können. Also das muss man immer im Gesamtkonzept sehen, auch zu den Vorgängen, übergeordneten Vorgängen in der Atmosphäre. Und mein letztendlich, ich hatte es vorhin schon erwähnt, die hohe Infiltrationskapazität trägt natürlich dazu bei, dass der Wald eben das sehr gut aufnehmen kann, das Wasser. Und vor allen Dingen für den Boden natürlich auch wichtig, der wird auch durch das Blätterdach oder Nadeldach dann eben geschützt gegen die kinetische Energie der Regentropfen. Das heißt, die Erosion spielt im Wald eigentlich meistens nur eben eine untergeordnete Rolle oder eben auf Kahlflächen eben, wenn diese offen liegen und da kein Schutz vorhanden eben ist. Und durch die intensive Verdunstung sind natürlich auch öfter die Bodenwasserspeicher dann leerer und können dann natürlich dann auch wieder aufgefüllt werden.
Ja, schaut mal auf die Verteilung der Waldflächen in den Bundesländern, ist ja gerade das ein wichtiger Aspekt, dieser Wald als Erosionsschutz dann auch, ne, was die Abflussbildung dann betrifft. Jetzt schauen wir mal die letzten Jahre zurück. Wie hat sich aus deiner Sicht die Wasserverhältnisse in den Wäldern in den letzten 10, 20 Jahren verändert? Und kann man das an Indizien festmachen?
Ja, ich meine, wir merken es ja selber. Der Klimawandel hat jetzt eigentlich volle Fahrt eben aufgenommen. Und wir haben jetzt einfach längere heiße und trockene Perioden. Das heißt, und das wird natürlich auch sichtbar an unseren Messungen oder Modellierungen der Bodenfeuchte eben im Wald. Wir haben solche Jahre eben mit so sommerlichen Trocken- und Hitzephasen wie 2003. Das wurde damals noch als Jahrhundertsommer tituliert und dann folgte 2015 dann so ein Doppeljahr hintereinander, auch mit 2018, 19 und also als intensivstes war dann eher auch nochmal 2022. Aber auch selbst letztes Jahr gab es wieder, also wirklich auch zwar Gott sei Dank eben nur kurzfristig, aber es gab so Ende Juni, Anfang Juli gab es auch hier wieder über 40 Grad und kein Niederschlag. Und das sieht man natürlich dann gleich auch in der Reaktion im Bodenwasserhaushalt. Und neben dieser Trockenheit sorgt natürlich auch die Hitze oder die steigenden Lufttemperaturen dafür, dass wir im Wald eben vermehrt Probleme mit Forstschädlingen haben, also Borkenkäfer, Prachtkäfer, Eichenprozessionsspinner ist ja, wo auch jeder weiß, dass es gefährlich ist, eben aufgrund der allergischen Reaktion, die diese Härchen von diesen Schädlingen dann eben auslösen. Und die setzen natürlich den Wäldern massiv zu, neben den reinen Trockenschäden, dass man wirklich auch sieht in Unterfranken das Absterben von Buchen in den Kronen, wo durch eine entsprechende Strahlungsexposition gleichzeitig mit den hohen Lufttemperaturen die Rinde abplatzt und es also von oben der Baum eigentlich stirbt. Also die Kronen sterben von oben ab, verlichten sich, bis dann die ganzen Buchen zusammenbrechen. Ein Beispiel war da an einer Waldklimastation, die wir haben im Steigerwald bei Ebrach.
Dann würde ich jetzt gerne mal von Ihnen, Frau Puhlmann, die Darlegung, die Lothar eben sagte, auf die regionalen Verhältnisse in Bayern zu Ihnen blicken, nach Baden-Württemberg. Lässt sich da Ähnliches sagen? Was stellt man dort aus Ihrer Bearbeitung da fest?
Ja, also ähnlich wie Bayern ist Baden-Württemberg ja auch ein großes Flächenland mit sehr vielfältiger Landschaft, wo wir durchaus ähnliche Phänomene beobachten. Also der Klimawandel, höhere Temperaturen, längere Vegetationszeit, ja, verstärkter Starkregen, dafür auch mehr Dürre. Das trifft in Baden-Württemberg natürlich ähnlich zu wie in Bayern. Also wir haben sicher unsere eigenen Hotspots, wo sich viel tut, zum Beispiel die Rheinebene, die schon immer trocken heiß oder trocken warm war. Im Vergleich zum Rest von Baden-Württemberg wird immer heißer, wird immer trockener, wo unklar ist, was wir da in Zukunft überhaupt noch für Wälder haben, was wir da auch für Wälder erwarten können, die noch gewisse Ökosystemfunktionen dann auch erfüllen, wenn sie schon keine Holzproduktion mehr bringen, also kein richtiges Wachstum, so doch, ich sag mal, Lärmschutz, ja, Filter für Schadstoffe und so weiter. Aber auch die Frage, wie viel Trinkwasser liefern unsere Wälder noch, stellt sich vom Klimawandel auch. Also Lothar Zimmermann hatte das für Bayern gesagt, 50% der Trinkwassergewinnung unter Wald. Das sind ähnliche Werte in Baden-Württemberg. Und da gibt es schon Bereiche, wo wir sehen, dass die Sickerwasserspende unter Wäldern eben stark abnimmt. Zum einen, weil einfach weniger Niederschlag ankommt. Zum anderen eben auch, weil, wenn die Wälder noch vital sind, sehr viel transpiriert wird und damit also kein überschüssiges Wasser in Richtung Grundwasser fließt. Aber eben auch im Extremfall, wo wir stärkere Waldschäden haben, starke Auflichtung bis hin zu Kahlflächen, auch stärkere oberflächliche Abflüsse haben, wo eben der quasi ein Kurzschluss ist und das Wasser gar nicht mehr in den Boden eindringt und Richtung Grundwasser kommt. So ändern sich also auch wasserbezogene Ökosystemleistungen von Wäldern im Klimawandel. Aber ich denke, Lothar, da sind wir doch sehr ähnlich aufgestellt, was Landschaftstypen angeht. Also ganz, ganz auf einer ganz groben Ebene erstmal, ja. Also natürlich habt ihr mehr Alpen und.
Wollte ich gerade sagen. Also ich habe auch überlegt, wo liegt eigentlich der Unterschied, ne? Also, und das fielen mir eigentlich nur die Alpen ein.
Ja, also ihr habt natürlich auch mehr Carbonatflächen. Also ja, im Detail, klar, da haben wir natürlich klar unterschiedliche topografische, klimatische Ausprägung auch. Aber so dieses große Damoklesschwert, der Klimawandel, der überprägt schon sehr viel von den Details, in denen sich unsere Länder dann unterscheiden. Ja.
Und jetzt, wenn man nochmal, Sie haben die Rheinebene vorhin genannt als Trockenzone, Grundwasserneubildung, gibt es Regionen Baden-Württemberg, wo es da besonders prekär ist?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich möchte jetzt mal Werbung machen für Baden-Württemberg. Wir sind der Grundwasserlieferant für Nordwestdeutschland.
Mhm. Also, genau.
Also sicher, wir transportieren auch viel durch das Land in Form vom Rhein und seinen Grundwasserkörper drumherum. Aber natürlich ist der Schwarzwald immer noch ein sehr, und auch die Schwäbische Alb, auch andere Mittelgebirge, sehr niederschlagsreiche Gegenden, in denen immer noch Wasserüberschuss herrscht. Auch dort sehen wir eben die Auswirkungen des Klimawandels, zum Beispiel, dass eben die Schneebedeckung stark zurückgeht, wodurch auch die sanfte und gleichmäßige Durchfeuchtung von Böden, die im Laufe des Sommers ausgetrocknet sind und dann eigentlich im Laufe des Winters wieder befeuchtet werden durch regelmäßige Tauprozesse oder dann im Frühjahr, das sehen wir eben, dass das häufig dann nicht mehr der Fall ist, wenn es als Regen runterkommt und dann relativ schnell, ohne dass es den Boden durchdringt, zum Abfluss kommt. Also so sehen wir schon auch in den Lagen, wo wir zunächst mal eigentlich einen Wasserüberschuss haben, einfach durch die veränderte Art, wie der Niederschlag runterkommt. Also zum einen mehr flüssig als fest und zum anderen aber eben auch verstärkt in Starkregen statt in gemächlichen Landregen, dass da solche Sickerwasserprozesse stark beeinträchtigt sind. Und das betrifft nicht nur die Menge, sondern auch die Qualität. Also je schneller Wasser durch den Boden fließt oder gar oberflächlich abfließt, umso mehr transportiert er natürlich auch gelöste oder partikuläre Stoffe mit sich, die die Rohwasserqualität auch beeinträchtigen können, wenn man jetzt an Trinkwasserversorgung denkt.
Ja, dann würde ich jetzt mal mit euch auch das Thema Messung, Modellierung vom Wasserhaushalt mal eingehen. Lothar, ihr arbeitet in Bayern mit Wasserhaushaltsmodellen, Waldklimastationen. Wie messt ihr und modelliert ihr dort den Wasserhaushalt konkret? Welche Größen schaut ihr euch an und wie aufwendig ist es, diese Daten im Wald zu erheben?
Ja, wir verwenden eigentlich schon seit gut 25 Jahren das Modell LWF Brug 90. Das ist bei uns auch deswegen, das ist ein ursprünglich amerikanisches Modell von Tony Federer aus den 80er Jahren eigentlich stammen, aus den Appalachen. Und das wenden wir eigentlich regelmäßig an unseren 17 Waldklimastationen an und modellieren da den Bodenwasserhaushalt aufgrund eben der Daten und stellen das dann eben entsprechend auch mit Grafiken zur Verfügung dann der Allgemeinheit. Und wir stützen letztendlich diese Modellierungen letztendlich durch Messungen der Bodenfeuchte, also des volumetrischen Wassergehalts an 7 von diesen Stationen. Da haben wir an 5 Stellen 5 Wiederholungen, also an 5 Stellen in 5 Tiefen, so muss ich sagen, wird da eben über das ganze Waldbodenprofil wird da der Wasserhaushalt eben gemessen und das dient uns zur Validierung auch letztendlich unserer Modellierungen. Ist ein 1D-Modell, also ein bisschen, es gibt so einen Pseudo-A-Ansatz, das ist mal so ein bisschen zu und Abfluss noch mit Abhängigkeit vom Gelände, aber es ist ein 1D-Modell, ein Wasserhaushaltsmodell, so ein typisches SWOT-Modell, also Soil, Vegetation, Atmosphere Modell, aber dass ich jetzt eigentlich so, wenn ich so betrachte in der Forsthydrologie in Deutschland und auch darüber hinaus eigentlich in den Jahren eigentlich durchgesetzt hat, weil es auch, wie die Kollegen zum Beispiel von der TU Dresden in Tharandt zeigen konnten, indem sie dann Direktmessungen der Verdunstung über einem Fichtenwald verglichen haben mit den Ergebnissen aus dem Modell eigentlich schauen, also man, da konnte man schön sehen, dass diese Messung und Modellierung eben sehr gut eben übereinstimmt. Und und es hat sich, wenn ich so die forstwissenschaftlichen Tagungen der letzten Jahre so Revue passieren lassen, hat sich das allgemein eben durchgesetzt. Es gab große Projekte länderübergreifend, wo es verwendet wurde, auf das Rasternetz der Bundeswaldinventur 4x4. Also wenn das in Wald fiel, wurde dieses Modell eben angewandt, bis hin dann jetzt auch zu flächigen Auswertungen, wie wir sie jetzt mit diesem Walddürremonitor haben, aber auch auf europäischer Ebene wurden jetzt auch alle europäischen Level 2, also das ist vom intensiven forstlichen Umweltmonitoring, wurden jetzt mit diesem Modell gerechnet und auch der Deutsche Wetterdienst für Wald nimmt er inzwischen den Bodenfeuchte Viewer, so heißt er, verwendet auch dieses Modell LWF Brug 90 für die 4 Hauptbaumarten in einer 1 Quadratkilometer Auflösung eben für ganz Deutschland. Also das hat sich einfach sehr bewährt und inzwischen existieren da halt auch viele Erfahrungen mit dem Modell und es gibt auch sehr viele Parametrisierungen, also was die Bestände oder auch die Bodeneigenschaften betrifft.
Da möchte ich jetzt auch den Blick nach Baden-Württemberg werfen, denn auch an der Forstlichen Versuchsanstalt nutzen Sie ja auch Wasserhaushaltsmodelle, Frau Buhlmann, um Standortfaktoren oder Wasserverfügbarkeit abzuschätzen. Gehen Sie ähnlich vor oder gibt es Besonderheiten, die Sie vielleicht rausstellen können?
Ja, also Lothar Zimmermann hat es ja sehr umfassend umschrieben, dass alle möglichen Länder LWF Brug 90 benutzen. Also ein Land davon ist Baden-Württemberg. Also wir stützen uns da sehr auf diese Pionierarbeit, die da in Bayern an der LWF gelaufen ist. Also zur Bewertung des Standortswasserhaushalts nehmen wir da durchaus die gleichen Modelle. Wie Lothar Zimmermann schon angesprochen hatte, gab es auch verschiedene Projekte, in denen wir versucht haben, die Art der Modellanwendung, die Parametrisierung zu harmonisieren über die Länder hinweg, sodass also die Bewertung eines Wasserhaushalts an einem Standort nicht davon abhängig ist, ob er in Baden-Württemberg liegt oder in Bayern, solange die Standortsverhältnisse die gleichen sind. Also da sind wir durchaus mit den gleichen Modellen auch unterwegs und haben, Lothar Zimmermann hat es angesprochen gehabt, dieses Intensiv-Monitoring-Netz, das zieht sich über ganz Deutschland mit einheitlichen Messinstrumenten. Wo wir uns, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, ist das, was Lothar auch angesprochen hatte, so dieser Blick über diese eindimensionale Modellierung hinaus. Da arbeiten wir ehrlicherweise, muss ich sagen, aber sehr viel mit der Uni Freiburg zusammen, mit den dortigen Hydrologen Markus Weiler und Kolleginnen und Kollegen, die eben auch zweidimensionale oder eben auch dreidimensionale Einzugsgebietsmodelle haben. Roger ist so eins, mit dem wir sehr viel modellieren, um dann eben auch jenseits dieser eindimensionalen, eher vertikalen Wasserflüsse Aussagen darüber geben zu können, wie zum Beispiel Zwischenabfluss entsteht, wie der beeinflusst wird durch Rückegassen, durch ein Wegenetz und so weiter.
Okay, Modell Roger ist das.
Roger, genau. Hm? Ah, ja, hieß okay. Mal Drogen, musste umbenannt werden aus verständlichen Gründen. Jetzt heißt es Roger.
Auch interessant. Jetzt schaut mal auf gemeinsame Projekte zu standortbezogenen Wasserhaushaltsklassifikationen. Da werden ja auch Daten aus verschiedenen Bundesländern verknüpft. Was lernen Sie daraus über die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten der Standorte?
Ich weiß nicht, ob die Frage jetzt an mich gerichtet war. Ich könnte ja einfach mal loslegen.
Gerne.
Also ja, Unterschiede, Gemeinsamkeiten der Standorte. Also ich glaube, in den gemeinsamen Projekten, Lothar, korrigier mich gerne, haben wir auch gelernt, dass wir Unterschiede in den Auswertungen und Bewertungsmethoden auch haben zwischen den Ländern. Also dass wir durchaus vor dem Phänomen gestanden sind, dass, wie ich gerade gesagt habe, wenn ein Standort in Baden-Württemberg liegt oder in Bayern, dass er doch unterschiedlich bewertet werden kann, was damit zu tun hat, wie geht man mit den Modellen um, wie parametrisiert man die, wie wendet man die an und wie interpretiert man die Ergebnisse. Und ich würde sagen, so die letzten Jahre, die letzten 5 oder ja, mindestens mal 5 Jahre, unsere gemeinsamen Modelle haben ganz viel dazu beigetragen, unsere gemeinsamen Projekte, dass wir eben dieses Modellverständnis harmonisiert haben. Also das ist ein ganz wesentlicher Output aus unseren Projekten. Aber natürlich sehen wir auch, dass wir uns super ergänzen, weil wir eben diese landschaftliche Vielfalt, wenn mehrere Länder miteinander arbeiten, einfach viel besser abdecken können. Und also das würde ich jetzt nicht nur auf Bayern und Baden-Württemberg beziehen. Also ich glaube, Norddeutschland, also in der Forstlandschaft zumindest, profitiert jetzt auch von einem warm, trockenen Baden-Württemberg, wenn es darum geht, Baumartenempfehlungen in die Zukunft oder wie entwickelt sich etwas, wenn Vegetationsperioden länger werden, aber Spätfrostgefahr trotzdem bleibt zum Beispiel. Und so ist eigentlich dieser Blick über den Tellerrand des eigenen Bundeslandes ganz, ganz wichtig. Also speziell für Leute wie Lothar und mich, die eben an der Landesbehörde arbeiten und erstmal nur eigentlich für ein Land zuständig sind.
Also tauscht ihr aus, ja.
Ja, also der Blick über den Tellerrand ist für uns einfach auch sehr wichtig, auch wenn man gerade an die ostdeutschen Bundesländer Brandenburg eben denkt, das sind ja noch einfach auch von den Niederschlagsmengen oder auch von den dortigen doch eher sandigeren Böden ist es nochmal eine ganz andere Situation. Und wir haben eben die, gerade was die Bodenparametrisierung von LWF Brug 90, haben wir halt, ne, das so, ja, also viele Bundesländer doch sehr unterschiedliche Bodenklassifikationssysteme dann heben. Also auch weil gerade was die sogenannte forstliche Standortskartierung betrifft. Und da gab es eben auch Projekte, wo man eben auch für die Rasterpunkte der Bundeswaldinventur über ganz Deutschland eben versucht hat, dann eben die nötigen Bodeninformationen auch für dieses Wasserhaushaltsmodell LWF Brug 90 eben abzuleiten. Und das war einfach schon so wichtig, wie gut kriege ich dann eben die notwendigen Parameter her und ja, welche Pedotransferfunktion ist für welchen Boden mit welcher Textur dann am besten geeignet. Und da hat man sich auch intensiv drüber ausgetauscht, ja.
Dann würde ich jetzt mal zum Thema Trockenheit, Dürre nochmal kommen und da mit Ihnen, Frau Puhlmann, anfangen. Die letzten Dürrejahre haben ja den Wäldern wie wir gehört haben, zugesetzt. Es gab Extremjahre in diesen Aufzeichnungsphasen. Was zeigen Ihre Messnetze und Modelle dazu? Und wie häufig und wie stark sind die Waldböden in diese Defizitbereiche geraten?
Ja, natürlich, diese Trockenjahre, die haben vom Wald nicht Halt gemacht. Das zeigen unsere Bodenfeuchtemessungen, unsere Matrixpotentialmessungen, Sickerwasserbeprobung, all das, was Lothar Zimmermann für seine Messflächen auch schon beschrieben hat, messen wir in Baden-Württemberg genauso. Und es gab langanhaltende Dürren und oder ja, Perioden mit Wassermangel und eben auch die Situation, dass dieses Wasserdefizit über den Winter nicht ausgeglichen werden konnte. Und das ist ja, ein Problem, weil natürlich dann im Frühjahr einfach, wenn die Bäume wieder austreiben und wachsen wollen, zunächst mal weniger Wasser zur Verfügung steht oder das Wasserreservoir dann schneller ausgeschöpft ist. Und das kann vor allen Dingen da auch ein Problem werden, wo zum Beispiel Fichten für die Harzbildung, um Borkenkäfer abzuwehren, um die quasi im Harz zu ertränken. Das ist tatsächlich also ein ganz physikalischer Schutz. Für diese Harzbildung brauchen Bäume Wasser. Ja, sonst wird der nicht, also es ist ja eine Flüssigkeit. Und wenn die nicht genügend Wasser haben, können Fichten diesen Harz nicht in genügender Menge produzieren, sagen wir mal so, und können dann erste Borkenkäferattacken viel schlechter abwehren. Also da ist eine direkte Verlinkung zwischen Wasserstatus der Fichte und Borkenkäfer. Also das ist nicht nur wirklich ein reines Dürreproblem, was wir haben, Wassermangel, sondern eben auch dann damit zusammenhängt auch eine stärkere Gefährdung gegenüber Schädlingsbefall. Das ist das eine. Und zum anderen bedeutet natürlich Wassermangel auch immer Nährstoffmangel. Also wir stopfen uns ein Rindfleisch oder ein Steak in den Schnabel und dann haben wir die Nährstoffe. Ein Baum muss das in flüssiger Form zu sich nehmen. Wenn das Trägermedium Wasser fehlt, fehlen auch die Nährstoffe. Und das ist ein Kreislauf, der sich selber verstärkt, je länger solche Trockenjahre hintereinander wegkommen. Also ein einzelnes Trockenjahr ist noch nicht mal so problematisch. Aber wenn das nächste Trockenjahr wiederkommt, ein Baum bildet, wenn er Stress hat, auch weniger Knospen aus, wo er Blätter bekommt. Das heißt, im nächsten Jahr hat er weniger Blätter, kann weniger Photosynthese leisten, kann weniger Zuckerstärke etc. Anlagern als Reserve, sag ich mal, als den Fett-Speckgürtel, den wir so hätten. Und so ist das ein Vorgang, der sich dann immer mehr verstärkt, je häufiger solche Trockenjahre hintereinander kommen. Und das hatten wir jetzt ein paar Jahre hintereinander, wobei ich auch sagen muss, dass Baden-Württemberg da glimpflich davongekommen ist im Vergleich zu den nördlicheren Bundesländern. Hatten wir wirklich kaum großflächige Schäden zu verzeichnen. Allerdings eine starke Beeinträchtigung der Waldvitalität, also des Kronenzustands. Also wie gesagt, weniger Verzweigung, weniger Blätter und damit natürlich anfälliger für jede neue Trockenheit, die kommt.
Mhm. Jetzt die Borkenkäfer noch mal ganz kurz darauf zu sprechen, als ein Indiz dieses Trockenstresses. Borkenkäfer fallen, ist das eine punktuelle Geschichte oder werden die eigentlich nur aufgestellt, um sie zu sammeln oder ist das, begegnet man damit womöglich dem Befall?
Gerne jetzt kannst du auch mal dein Forstwissen. Wir sind ja beide keine Förster, muss man vielleicht mal irgendwo dazu sagen.
Genau. Was wir uns angeeignet haben, ne? Nee, dient eigentlich dem Monitoring, also dass man weiß, wie entwickeln sich die Anflugzahlen dann. Ne? Das ist ja auch so Pheromone eben drin und dadurch werden die Borkenkäfer angelockt und fallen dann unten in die Flüssigkeit und die Kolleginnen und Kollegen zählen sie dann aus. Und das natürlich auch regionalisiert und geben da entsprechende Warnungen eben heraus, wenn eben diese Fangzahlen dann wirklich stark eben ansteigen. Also wenn es dann mehrere Generationen eben aufeinander eben gibt und dass da eben auch darauf geachtet wird, befallene Bäume schnell zu entfernen. Denn sowas wie Harzfluss, das hilft halt nur so lange, wie es eine begrenzte Anzahl an Anflügen von Borkenkäfern. Wenn da so eine kritische Schwelle überschritten ist, dann ist auch der am besten wasserversorgteste Fichte ist dann dran. Da macht auch die Dosis das Gift, muss man sagen. Ne? Und da wird es auch natürlich, ist auch diese Witterungsverläufe begünstigen das natürlich. Ne? Da gibt es so Schwellwerte über 16,5 Grad Celsius und wenn da gleichzeitig kaum Niederschlag fällt, der dann die Schwärmaktivität der Borkenkäfer einschränkt, dann sind es natürlich Top-Jahre eben für so eine Massenverbreitung eben von Borkenkäfer. Und im Gegensatz zu Baden-Württemberg haben wir es richtig abgekriegt im Norden von Bayern, im Frankenwald. 2019 hatten wir da noch eine Dienstbesprechung zu den Waldklimastationen, die wir alljährlich machen. Und da standen die Fichten da und ich war im Juli letzten Jahres da, alles weg. Also ein paar Bauminseln stehen noch an ein paar Dürrstände, aber ansonsten sieht man nur vergraste Hochflächen und also es ist wirklich also erschreckend und vor allen Dingen ist es Wirtschaftswald, also es ist kein Nationalpark, wo man nichts gegen die Borkenkäfer unternimmt, sondern aber da war man dann auch aufgrund natürlich auch einer ja, doch gewissen Monokultur eben an Fichten war man da eben einfach überfordert und hatte schon Probleme, das einfach noch so weit eben in Griff zu bekommen. Und jetzt läuft natürlich die Wiederbewaldung auch dieser Flächen, muss man auch sagen. Ja, aber das dauert.
Flächen auch, ja. Jetzt hattest du vorhin den Begriff Walddürremonitor mal gebracht. Wie kannst du darauf nochmal zu sprechen kommen? Wie ist der aufgebaut und wie hilft dieser Monitor den Forstleuten oder auch den Besitzern bei ihren Entscheidungen?
Ja, eigentlich bei jeder Dürrephase, das wird die Heike sicher genauso erleben, ruft immer dann die Presse an und fragt, wie sieht's denn jetzt im Wald aus? Also ist es ein hohes allgemeines Interesse der Bevölkerung da? Wie entwickelt es sich in den Wäldern, von der Wasserversorgung eben der Bäume eben her. Und da haben wir eben letztendlich ein gemeinsames Projekt von Baden-Württemberg, Bayern und der sogenannten Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt, die dann Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Hessen abdeckt, eben hergenommen, die Parametrisierungen, die dort gefunden worden sind, dann haben wir die einfach jetzt, was heißt einfach, das war natürlich auch ein gewisser Aufwand, haben wir die dann eben gekoppelt mit aktuellen Niederschlagswerten, die wir vom Deutschen Wetterdienst eben beziehen, und zwar beziehen aus den Wettervorhersagemodellen, weil wir wollen ja bis zum heutigen Tag dann eben ein aktuelles Bild dann eben haben und dann verwenden wir so Wettervorhersagemodelle aus ICON D2, ICON EU und weiteren Produkten. Und wir haben die Parametrisierung und wir haben die Parametrisierung wurde in diesem Projekt auch ausgedehnt auf die ganzen Bodeneinheiten, denen dann Flächen zugewiesen wurde im Wald und und dadurch wird dann eben auch erkennbar, wann sind Wasserdefizite eben im Boden. Und wir haben auch die Parametrisierungen für die Baumarten. Das heißt, wir verwenden auch eine aktuelle Fernerkundungsprodukt Baumartenkarte und sowie den Blattflächenindex, der kommt auch aus Satellitendaten. Dann haben wir noch einen Grundwasserflurabstand, ein mittlerer kommt eben rein. Und da berechnen wir im Prinzip für alle bewaldeten Flächen eben in Bayern tagesaktuell den Bodenwasserstatus, also Verfügbarkeit, Füllung, Matrixpotenzial hatte Heike auch vorher schon genannt, so dass wir da ein aktuelles Bild haben. Und den Waldbesitzern, den Waldbewirtschaftenden hilft es natürlich, wenn es um solche Fragen geht. Forstkulturen, gerade in den Trockenjahren, kamen da die Kollegen, zogen da die abgestorbenen Pflanzen aus dem Boden heraus. Und inzwischen ist in Bayern auch die Bewässerung von Forstkulturen wird gefördert. Das heißt, da ist es natürlich ganz wichtig für den Waldbesitzer und auch die Kollegen aus von den Staatsforsten, dass die wissen, wann muss ich denn eigentlich rausgehen und sozusagen eine Notfallbewässerung durchzuführen, so in den ersten 3 Jahren, bis genügend Wurzeln dann, dass die Wurzelsystem eben tiefer ist dann. Und da liefert es natürlich da auch schon einfach eine Abschätzung. Wir haben da drin, weil wir ja Wettervorhersagemodelle eigentlich verwenden, auch von den Klimadaten, haben die Möglichkeit, das wollen wir noch weiter ausbauen, dass wir auch dann eine Vorhersage haben von in die nächsten 3 bis 7 Tage, dass das dann wirklich eben so ein Hintergrund ist. Und auch für ein zu viel des Wassers im Wald ist es interessante Information. Also die Befahrbarkeit von den sehr schweren Forstmaschinen, den sogenannten Harvestern oder wenn sie es rausholen, den Forwardern, hängt natürlich davon ab, wie gut ist der Waldboden auch befahrbar. Wann haben wir ein erhöhtes Risiko eben durch eine Verdichtung, also durch bei zu feuchten Bodenverhältnissen, wann wird dann der Waldboden eben einfach zu stark eben verdichtet? Das ist auch noch so eine praktische Anwendungsmöglichkeit. Prinzipiell natürlich auch interessant, was Heike Puhlmann vorhin schon erwähnt hat, eben die Borkenkäfersituation, also auch gerade im Anfangsgeschehen ganz entscheidend, wie gut sind eigentlich da die lokalen Waldstandorte im Wasser versorgt und also auch nochmal ein weiteres praktisches Anwendungsfeld eben für diesen Walddürremonitor. Den gibt's übrigens unter der Adresse, also ausgeschrieben mit ue-walddürremonitor.de und ist ein bisschen Konkurrenzprodukt auch zum Dürremonitor des Umweltforschungszentrums in Halle-Leipzig. Aber da gibt es unterschiedliche Einstufungen oder Ableitungen des Dürrerisikos. Und also wir haben da auch eine höhere räumliche Auflösung. Und wir orientieren uns sehr streng an diesem Dürrebegriff, der sich an der Physiologie der Bäume eben festmacht. Das heißt, unterhalb von 40% der nutzbaren Feldkapazität fängt bei uns eben das Trockenstressrisiko an. Oder wie Heike vielleicht sagen würde, unterhalb Matrixpotenzial von 1300 Hektopascal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Lang ist es her. Ja.
Aber wir haben auch da das Matrixpotenzial drin. Also wir haben das durchaus da auch verwendet, Heike.
Okay. Jetzt hat ja mein Kollege und unser Podcast-Produzent Martin Labertsch vor Ort von Heike Puhlmann gezeigt bekommen oder sie haben diskutiert, dass Tannen im Schwarzwald unter anderem auch durch die Mistel unter zunehmenden Trockenstress gerät. Die Mistel breitet sich ja dort immer weiter wohl aus, auch in größeren Höhenlagen und befällt die Tannen. Kannst du, Lothar, so ein konkretes Beispiel aus eurer Forschung in Bayern sagen, wo Trockenstress im Modell früh sichtbar war und dann auch im Bestand es sich gezeigt hat?
Also früh sichtbar, also in unserem Regelbetrieb, so für Waldklimastationen, wo wir das ja näher beobachten und auch so die Wirkungen aufnehmen, also auf die Bäume, die von Bodentrockenheit. Und das machen wir eigentlich immer retrospektiv, also immer danach Auswertung, ne? Und eine Trockenheit muss ja auch eine gewisse Andauer, dann nimmt sie zu mit der Intensität des Trockenstress. Also 2018 ist es ja auch passiert, dass zum Beispiel in den oberen Lagen des Oberpfälzer Walds an der Grenze nach Tschechien hinüber eigentlich gar kein Wasser mehr im Boden war. und Fichtenbestand dort an der Waldklimastation Flossenbürg. Und da hätten wir eigentlich auch erwartet, der Bestand müsste eigentlich, weil das hat sich relativ lange hingezogen, über 2 Monate. Und dann hatten wir gedacht, naja, der Wald muss jetzt eigentlich ja absterben. War nicht so, kann ich dann auch gleich sagen. Es sind vereinzelt, sind natürlich Bäume abgestorben, aber flächenmäßig eben nicht. Und da kommt auch immer natürlich Unsicherheiten letztendlich in der Parametrisierung rein. Das heißt, wir nehmen natürlich die Wurzelverteilung, ist ja ein wichtiger Parameter für die Transpiration, die Entnahme eben aus den unterschiedlichen Tiefen. Und wir haben uns das dann einfach nur so eben erklärt, dass es dann doch noch tiefer reichende sozusagen Wurzeln auch der Fichten gibt, obwohl die normalerweise 90% der Feinwurzelmasse sind in den obersten 30 Zentimeter. Also so ein Pi mal Daumen Abschätzung, die wir immer verwenden. Aber dass es da wohl eben solche Notwasserversorgungen gab von tiefen Wurzeln, die Bäume dann doch eben entsprechend versorgt haben, so dass sie wirklich diese krasse Hitze- und Dürreperiode eben in diesem Jahr tatsächlich eben überlebt haben. Und ansonsten sehen wir so die Konsequenzen von Dürre, bringen wir eigentlich immer zusammen. Ja, wir messen regelmäßig auch den Streufall, also haben Streufallfänger und tritt dann ein frühzeitiger Laubfall ein, ne, das sind die grünen vertrockneten Blätter, die ich auch persönlich vorm Büro mal herunterrieseln hab sehen, 2018 wehte dann so ein warmer Wind durch und vor meinem Fenster fielen die ganzen Blätter ab. Und das ist einfach so immer auch solche eindrücklichen Erlebnisse. Und das sieht man auch an den Streufallmengen, auch gerade im Vergleich zu Normaljahren, also wo wir eine gute Wasserversorgung hat. Und was wir außerdem sehen, ist, dass wenn solche Trockenstressperioden dann eintreten, dass da natürlich das Waldwachstum zum Stillstand kommt. Also man sieht sonst, wir haben so Umfangmessbänder, die wir wöchentlich ablesen. Es gibt natürlich Dendrometer, nennen sich diese Geräte, die den Umfang messen oder eben das Dickenwachstum. Und die sind auch natürlich nochmals zeitlich höher aufgelöst. Aber wir haben eben diese wöchentlichen Messungen, da sehen wir, dass es dann tatsächlich zu Plateaus eben kommen. Also das dann heißt bei kumulativen Kurven, da findet kein Wachstum mehr statt. Und das vergleichen wir dann auch mit dem Mittel von mehreren Jahren. Und dann sehen wir dann so Wachstumsreduktionen von 30%, 40%, 50%. Und da sehen wir dann die Wirkung, die der Trockenstress auf die Bäume eben hat. Und natürlich auch, wir schauen uns natürlich auch immer, die Bestände werden auch ganz klassisch in der sogenannten Waldzustandsaufnahme, also der Kronenzustandsaufnahme, aufgenommen. Und da sehen wir natürlich dann auch, wie Heike vorhin da auch schon sagte, eben diese abnehmende Vitalität oder wir fassen natürlich auch die Mortalität. Also wenn Bäume wirklich aufgrund der Trockenheit dann eben absterben. Ja.
Jetzt haben wir ja im Verlauf des sich abzeichnenden Klimawandels ja nicht nur die Trockenheit, über die wir jetzt und Dürre gesprochen haben, sondern ein anderes Extrem sind ja auch die Starkregenereignisse, die zunehmen, die wir in den letzten Jahren beobachten. Da würde ich jetzt auch nochmal wieder Sie fragen, Frau Puhlmann, welche Rolle spielt da der Wald? Schaut man oft auf diese Ereignisse, auf den Wasserrückhalt? Wenn in kurzer Zeit sehr viel Wasser fällt auf Waldgebiete, ist das eher ein Schutzschild oder ein zusätzliches Risikofaktor?
Gut, so landläufig herrscht ja die Meinung und die ist nicht ganz unbegründet, dass je intensiver ein Niederschlag ist, umso weniger da diese Rückhaltefunktion der Vegetation oder des Bodens noch eine Rolle spielt, weil diese Interzeptionsspeicher in der Krone zum Beispiel oder die Aufnahmefähigkeit der Humusauflage der Streu im Wald dann relativ schnell erschöpft ist. Aber trotzdem, solange der Boden nicht komplett wassergesättigt ist, nimmt er halt trotzdem auch noch Wasser auf. Und Wälder haben auf alle Fälle eine ganz überwiegende Schutzfunktion in so einem Moment, denn das kann jeder beobachten an kleinen Flächen, wo ein Kahlschlag stattgefunden hat oder eine, wir würden sagen, Kalamität, also eine Entnahme, eine großflächige Entnahme der Bäume, weil sie abgestorben waren. Kein Kahlschlag für die Holzernte an sich, aber da, wo der Bestand fehlt, ist der Boden nasser, fließt mehr Wasser ab und erodiert auch viel stärker. Also in dem Moment haben Wälder auch mindestens mal eine Bodenschutzfunktion, die den Boden als wertvolle Basis, dass überhaupt ein Wald da sein kann, überhaupt dort hält. Ja, und natürlich auch damit auch Infrastruktur und so weiter, wo die Erosionsmassen landen würden, natürlich ein Stück weit auch schützt. Und gleichzeitig ist überall dort, wo der Boden eben nicht wassergesättigt ist, da auch noch eine gewisse Aufnahmefähigkeit. Deswegen ist es wichtig, vitale Wälder zu erhalten, die immer wieder diesen Bodenwasservorrat ausschöpfen, sodass da immer auch ein gewisses Wasserdefizit da ist bis zur maximalen Sättigung, sodass Böden immer wieder auch Wasser aufnehmen können. Also ich würde sagen, da ist eine ganz, ganz große Schutzkomponente von Wäldern, aber natürlich gibt es auch Risiken. Also ich nehme an, Herr Lülwitz, dass Sie eher so auf die Frage Verklausung, Totholzeintrag, Holzeintrag in Gewässer bei Hochwasser abzielen. Und das ist natürlich ein Problem, aber dem muss man begegnen, indem man eine Waldbewirtschaftung so anpasst, dass man überall möglichst eine Waldbedeckung hat, aber zum Beispiel eben Flächen ausweist, wo man nicht gezielt Totholz anreichert, was ja aus Naturschutz und anderen Gründen auch sehr viel Sinn macht, aber dass man das eben nicht dort macht, wo starke oberflächliche Abflüsse zu erwarten sind und dass man entlang der Fließgewässer generell eine Fließgewässer begleitende typische Vegetation entwickelt, sodass eben zum Beispiel Fichten, die an den meisten Gewässern zumindest mal nichts in der Uferzone zu suchen haben, da gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber dass man sowas entwickelt in Richtung von Gehölzen, die dahin gehören, zum Beispiel Erlen, Weiden und so weiter, die dann eben auch so eine mechanische Belastung durch Hochwässer besser überstehen könnten und somit auch weniger Treibholz produzieren würden, ja. Also ich würde sagen, es ist ganz, ganz wichtig, gerade vor dem Hintergrund zunehmender Starkregenereignisse Wälder zu erhalten. Aber man muss sie auch gezielt so strukturieren, dass man andere Probleme wie eben die Verklausungsgefahr durch Treibholz möglichst minimiert.
Okay, interessante Maßnahmen, um dem zu begegnen, ja.
Und das wird auch gemacht tatsächlich. Also Baden-Württemberg ist dabei, eine Karte zu erstellen mit zum einen Erosion und Hangrutschgefahr, was eine Verklausung für Fließgewässer darstellen könnte, aber eben auch zu einzuschätzen, was ist der Holzvorrat, der Totholzvorrat, in welchen Flächen kommt eine steile Hangneigung, hohe Abflussgeneration und hoher Holzvorrat zusammen und kann man den dann senken, den Holzvorrat zum Beispiel. Also das ist durchaus ein Thema, was ernst genommen wird, jetzt auch vor dem Hintergrund der verschiedenen Starkregen verursachten Hochwässer, die es gab in unserem Land, Rheinland-Pfalz.
Ja. Also was zum Thema Starkregen auch noch eben sehr gut passt, ist, dass wir zurzeit eine öffentliche Diskussion zum Thema Wasserrückhalt eben im Wald haben. Also dieser dezentrale Wasserrückhalt ist ja immer auch ein Thema im Hochwasserschutz. Und da gibt es solche Schlagwörter wie jetzt auch Schwammwald, das eigentlich in der öffentlichen Diskussion ist. Und da sind gerade eben in Baden-Württemberg sehr viele Arbeiten gelaufen. Vielleicht schilderst du, Heike, was ihr da so im Einzelnen gemacht habt.
Ja, kann ich gerne machen, Lothar, obwohl ich wirklich sagen muss, dass ihr in Bayern auch sehr viel macht. Wir profitieren auch von eurer Vorarbeit, das möchte ich mal an der Stelle betonen. Aber ja, tatsächlich, es ist, also wie Lothar gerade gesagt hat, wirklich ein Thema, gerade in der Forstwelt, die da auch sehen, dass sie als Waldbesitzende, als Waldbewirtschaftende auch einen Beitrag leisten können zur Minderung von Starkregengefahren. Und da spielt eben der dezentrale Wasserrückhalt oder die Ertüchtigung von Wäldern als Schwammwälder eine zentrale Rolle. Und ich predige, sage ich mal immer, dass es ein Dreiklang aus Maßnahmenkomplexen sind. Das eine ist, waldbaulich was zu tun, also die Struktur der Wälder, Walderhalt habe ich schon angesprochen, aber eben auch die Struktur der Wälder, oberirdische, also die Kronendachstruktur, aber auch die sich ja unterirdisch auch in der Durchwurzelung niederschlägt, so zu gestalten, dass da ein großer Wasserrückhalt überhaupt möglich ist und auch eine tiefe und effektive Ausschöpfung des Bodenwasserspeichers, also so diese ganzen waldbaulichen Komponenten, natürlich auch Vermeidung von großen Kahlflächen, also Stabilisierung der Wälder, also klimastabile Baumarten zu fördern. So nur so ein paar Stichpunkte. Und das andere ist Bodenschutz, was auch ganz wichtig ist, also Bodenverdichtung zu vermeiden. Lothar Zimmermann hatte vorhin kurz schon Harvester, Vorwader angesprochen, die natürlich überall dort, wo sie fahren, Boden verdichten und damit das Infiltrationsvermögen von Wäldern, von Waldböden auch reduzieren. Aber auch die Humusauflage, die ja Waldböden auszeichnet im Vergleich zu Grünland und Ackerböden und ein wahnsinnig wichtiger physikalischer Schutz für den Boden ist vor Erosion und auch Wassertropfen zerteilt, damit sie überhaupt, also Energie gebrochen wird und die dann auch das Wasser auch langsamer infiltrieren lässt in den Boden, also Waldbau, Bodenschutz. Und das Dritte, und da machen wir tatsächlich gerade sehr viel und würde ich sagen auch, sind wir deutschlandweit in Baden-Württemberg sehr weit voran, sind Maßnahmen an Infrastruktur im Wald, also Waldwege, deren Wege Seitengräben entfernen, Wässerungsgräben, verdichtete Rückegassen und so weiter, da zu gucken, wie können wir das Wasser, was dort konzentriert wird und wie ein zweites Fließgewässernetz eigentlich funktioniert, diese Wegeseitengräben, die ganz effektiv Wasser sammeln, aufkonzentrieren und irgendwann in Oberflächengewässer einleiten. Wie können wir es schaffen, da dieses Wasser immer wieder direkt in den Waldbestand infiltrieren zu lassen? Und das mit möglichst geringem technischen Aufwand. Also da sind wir gerade wirklich, ich sag mal, missionarisch im Land unterwegs, um dieses Verständnis, dass man das Wasser wirklich mit einfachen Möglichkeiten an ganz vielen Stellen zurückhalten sollte. Rigolen ist angesprochen worden, dass wir sagen, Rohrdurchlässe durch die Wege, die nötig sind, um das Wegeseitengraben Wasser auf die Talseite zu bekommen. Aber da gucken, können wir das abbremsen, zum Beispiel durch sogenannte Rigolen, also Schotterpackungen im Weg, durch die das Wasser dann durchsickert, anstatt dass es eben durch ein Rohr, sag ich mal, durchschießt. Das ist eine Möglichkeit. Oder einfach Versickerungsmulden, Versickerungsgräben direkt entlang der Wege anzulegen, wo das Wasser temporär zurückgehalten wird und im besten Fall auch noch versickern kann. Also da haben wir sehr, sehr viele verschiedene Maßnahmen. Und wir sind jetzt auch dabei zu berechnen, was bedeutet das ganz konkret für die Abminderung von Hochwasserscheiteln, für die Verzögerung von Abflussscheiteln am Gebietsauslass. Und man kann da was beitragen, auch für extreme Ereignisse, aber natürlich, je kleiner die Ereignisse sind, also Niederschläge von einer Jährlichkeit von 2, 5 oder vielleicht 10 Jahren, da sind solche Maßnahmen sehr, sehr effektiv. Und wenn man bedenkt, wie groß die Waldfläche ist, wie groß das Wegenetz ist in den Wäldern, hat man eben unheimlich viel Ansatzpunkte, da was zu bewirken.
Das könnte man ja dann idealerweise modellieren,
die
Forstflächen mit solchen Systemen versus solche, wo die Systeme nicht angelegt werden.
Modellierbar. Genau, das machen wir auch. Also wir haben auch so quasi Benchmark-Karten, wo wir die Wege rausradieren, um zu sagen, also das ist der Wald ohne Wege, ohne Rückegassen, und um zu gucken, was ist der Effekt von einem geänderten Klima, denn auch ein total intakter Wald ohne Wege, ohne sonstige menschliche Eingriffe hätte ja trotzdem jetzt vielleicht auch eine intensivere Abflussbildung, einfach weil die Niederschläge intensiver sind. Und das auseinanderzudröseln, was ist wirklich ein Klimawandeleffekt und was ist der Effekt, den wir mit der Waldbewirtschaftung beeinflussen können. Da radieren wir eben die Wege raus, sag ich mal, aus dem DGM, berechnen dort Abflussbildung, Abflusskonzentration und dann können wir schauen, wie ist der Ist-Zustand und wie können wir da optimieren entlang der Wege, um das Wasser zurückzuhalten. Und natürlich damit auch Bodenfeuchte zu verbessern. Grundwasserneubildung, ja, das ist nicht nur die Zielrichtung Hochwasser oder Abflussbildung.
Ja. Schön. Jetzt würde ich mit euch zum Schluss nochmal die Punkte Ausblick und Forschungsbedarf nochmal ansprechen. Welche Entwicklung können wir da für die nächsten Jahrzehnte erwarten? Ist die Wasserverfügbarkeit der zentrale limitierende Faktor in unseren Wäldern? Oder gibt es Regionen, in denen dann andere Stressoren überwiegen? Lothar, vielleicht an dich zuerst der Ball.
Ja, ich meine, die Klimaprognosen oder Klimaszenarien auch im Ensemble sind da ja eigentlich eindeutig. Wir werden einen weiteren Temperaturanstieg haben. Das ist relativ sicher. Unsicherer sind natürlich dann schon, wie verteilen sich dann die Niederschläge, also auch gerade im Sommer. Aber da zeichnet sich ja auch eher so ein Rückgang ab oder sagen wir mal, die Extreme nehmen zu, also längere Trockenphasen und häufigere Starkregenereignisse. Und also das wird auf jeden Fall ein Thema bleiben und andere Stressoren haben wir vorhin schon erwähnt, also auch diese ganze Schädlingsentwicklung und das natürlich, wir haben ja noch vor 10, 15 Jahren gedacht, die Buche mit ihrem tiefwurzelnden Werk ist da gut gefeit. Jetzt erleben wir in Unter- und Mittelfranken, dass da die Buchen auch absterben. Und da sind die Kollegen und Kolleginnen da ja wirklich auch am Ausprobieren neuer Baumarten. Also gerade diese Baumartenempfehlung ist natürlich extrem wichtig eben zur Klimaanpassung, dass man da eine gute Information haben. Und wir haben jetzt gerade aktuell letzten Jahr wurde dieses Baumartenempfehlungen wurden überarbeitet mit neuen Klimaszenarien. Der Bodenwasserspeicher wurde integriert und damit bieten wir jetzt also für ja, also standardmäßig, glaube ich, sind es 21 Baumarten für die Standorte eben in ganz Bayern kann sich jeder Beratungsförster einen Durchstich machen und dann die Waldbesitzer eben entsprechend informieren. Und das wird ein Thema bleiben. Das ist auch in allen anderen Bundesländern ist es das Thema, würde ich sagen, also auch für den Klimawandel.
Ja. Okay, gibt es Baumarten, die man an erster Stelle da bei diesen Maßnahmen nennt, oder?
Na, den Superbaum gibt's ja nicht. Das Interessante ist, dass ja dadurch die Wahlmöglichkeit, diese Einstufung, und zwar verwenden wir nur noch so ein mittleres Klimaszenario, das RCP 4.5 oder das, wo wir uns derzeit bewegen, auch mit der derzeitigen weltweiten Energiepolitik, sind wir beim RCP 8.5 und dass da zwei Szenarien angeboten worden, Vergleich zum Ist-Zustand für die unterschiedlichen Baumarten, ganz übersichtlich in der Tabelle grün bis rot, so als Risikoeinwertung. Und da kann dann letztendlich die Beratungsförsterinnen vor Ort können dann eben da die Waldbesitzer ganz gezielt beraten anhand dieser Tabelle und natürlich auch die lokalen Gegebenheiten, die vielleicht dann doch nicht so gut abgebildet sind, auch noch mit berücksichtigen und auch natürlich betriebswirtschaftliche Erwägungen können da eben mit in diese Baumartenwahl einfließen.
Vielleicht kann ich da noch kurz was ergänzen. Also was wir gelernt haben, ob egal wie unsicher wir sind, welche Baumart der Gewinner ist oder die Top-Baumart, dass wir einfach eine Risikostreuung brauchen. Also Lothar Zimmermann hatte vorhin schon Fichtenmonokulturen angesprochen. Das sehen wir auch in Kiefermonokulturen, in anderen Monokulturen. Also ganz wichtig ist eine Streuung. Das haben wir auf jeden Fall gelernt. Und beim Thema neue Baumarten oder auch welche heimische Baumart ist wohl Gewinnerin oder kann noch überleben, ist für uns zumindest im Südwesten auch immer das Thema eingeschleppte neue Schädlinge, die wir noch gar nicht kennen. Wir haben das am Beispiel Esche gesehen. Esche war der Brotbaum schon im Mittelalter und für viele Gemeinden auch noch bis vor ein paar Jahren in Baden-Württemberg mit einer guten Verwendungsmöglichkeit, für eine, die wirklich 100%, also zu nahezu 100% ausgefallen ist als Ertragsbaumart durch ein eingeschleiptes kleines Pilzchen, den, wie heißt es genau, falsche kleine weißer Stängel,
Becher, Becher, ja.
Irgendwie so. Klingt ganz niedlich, ist ganz harmlos und hat innerhalb kürzester Zeit massive Schäden verursacht und sowas kann man sich für Kiefern vorstellen, sowas kann man sich für jede Baumart vorstellen und das sind so Unwägbarkeiten, die wir einfach ganz schwer vorhersagen können. Deswegen ist ganz ganz wichtig, neben den Dingen, die Lothar Zimmermann gesagt hat, standörtliche Betrachtung, welche Baumart vielleicht dorthin passen könnte, auch zu berücksichtigen, dass wir auf manchen Augen einfach noch blind sind und deswegen eine Risikostreuung brauchen.
Okay, also Einwanderung von noch anderen Schädlingen. Ja, genau.
Also da ist eben Weil am Rhein bei uns der südlichste Rheinhafen Deutschlands so eine Eintrittspforte für chinesisches Palettenholz zum Beispiel. Also wenn Sie sich für neue Schädlinge interessieren, am besten dort mal nachfragen.
Okay. Genau. Und guckt mal jetzt mal zum Schluss. Wir haben die Themen Wasserhaushalt gehabt, Trockenheit, Dürre. Aber auch eben Standortempfehlung und Baumartwahl. Wenn ihr die gesamten Themen jetzt nochmal aufnehmt, welches wäre als ein zukünftiges Projekt bei euch zu nennen, wo ihr sagt, das ist bei uns jetzt ganz wichtig, das geht an genau in die und die Richtung. Jeder ein Projekt, was entweder schon gestartet ist oder was ihr zukünftig an euren Einrichtungen in die Wege leiten möchtet. Lothar, vielleicht du zuerst.
Ich hatte es vorhin schon gesagt, wir müssen diese Weiterentwicklung von dem Walddürremonitor, dass wir auch Richtung Prognose kommen und anbieten können. Ich glaube, gestern haben wir ein Kooperationsprojekt unterzeichnet mit Brandenburg, also mit der dortigen Forstverwaltung. Das ist natürlich auch ein Projekt, damit temporär. Aber es gibt auch Bestrebungen bei uns, dass wir das verstetigen. Und dazu gehört auch läuft derzeit einen Projektantrag mit dem KIT Garmisch-Partenkirchen, Trockenstressindikatoren, dass wir Messungen, also die Kolleginnen Messungen an den Waldklimastationen vornehmen und dass wir einfach noch besser Indikatoren finden für den Trockenstress.
Und bei Ihnen in Baden-Württemberg, Martin Labatsch war ja von der Mistel ganz begeistert und der Untersuchung. Ist es ein solches Projekt?
Ich lasse jetzt, wenn das gleich der Podcast zu Ende geht, einfach nochmal diese Diskrepanz zwischen Bayern und Baden-Württemberg etwas aufleben. Und wenn Lothar Zimmermann was zur Dürre sagt, sage ich jetzt was zu viel Wasser. Also heute ist der internationale Tag des Waldes. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das weiß. Und unser Minister Peter Haug, der Forstminister, ich zitiere ihn aus der Pressemitteilung von heute. Unsere Wälder können Wasser speichern und schützen vor Erosion. Ein kluger Wasserrückhalt im Wald stärkt die Widerstandskraft unserer Wälder im Klimawandel. Das ist die Schlagzeile der Pressemitteilung unseres Forstministers von heute. Und das zeigt, wie bedeutend gerade diese Frage ist, ausgleichende Funktion von Wäldern für den Wasserhaushalt. Und gerade liegt der Fokus bei uns sehr stark auf dem zu viel an Wasser. Aber natürlich erhoffen wir uns damit auch Abpufferung von Trockenheit, also irgendwo, wo das Wasser das Wasser in der Landschaft gespeichert wird, werden ja auch Niedrigwasser und so weiter, Niedrigwasserschüttungen ein Stück weit erhöht. Also für uns ist dieses Thema nach wie vor sehr, sehr wichtig. Und Sie hatten ja auch gefragt, wo wir zukünftig vielleicht auch zusammenarbeiten können. Ich glaube, in dem Feld gibt es ganz viel, wo wir zusammenarbeiten können, Lothar. Ich glaube auch wirklich auf der wissenschaftlichen Seite, du hast jetzt mehr so in die, also was braucht es an Forschungsinput noch im Bereich Trockenstressmodellierung, aber eben auch auf der anderen Seite, da gibt es noch sehr viel zu tun, um wirklich Abflussprozesse im Wald so gut abbilden zu können, dass wir ganz konkret praxisbezogene Maßnahmen vorschlagen können, wo man was macht. Also auch zum Beispiel, wie unterschiedliche waldbauliche Behandlungen wirklich die Abflüsse beeinflussen. Und das ist sehr viel schwieriger zu modellieren oder verlässlicher zu modellieren als Änderungen an der Infrastruktur, weil man es einfach durch Messungen so viel schwerer belegen kann. Also was bedeutet ein Waldumbau hin von flachwurzelnden Fichten hin zu tiefer wurzelnden Tannen oder Tannenbuchenmischwäldern. Das ist viel schwieriger durch Messungen zu belegen. Also da gibt es noch viel zu tun für beide Forschungseinrichtungen. Und idealerweise ergänzen wir uns oder arbeiten
jetzt
zusammen.
Jetzt wollte ich mit unserer Forstministerin kontern, aber ich habe keine Pressemitteilung bei mir gerade im Postfach gefunden und muss da leider
das wieder. Kann ja auch rausgeschnitten werden im Sinne der Balance.
Also, nein, das ich war finde, doch ein schöner Schlusssatz. Ja. Internationaler Tag Wald, das war ja schon ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei euch beiden für diese wirklich interessante Unterhaltung zu diesen vielen Aspekten, die es um den Wald gab, über Wasserhaushalt, Trockenheit und Dürre und dann eben auch die Standortwahl und dergleichen. Wir haben wirklich sehr, sehr viele interessante Themen angesprochen und das sogar länderübergreifend nach Baden-Württemberg und Bayern. Ganz toll. Besten Dank. Vielen Dank für eure Beteiligung in unserem Hüwer-Podcast Wassergespräche.
Ja, auch ein Dankeschön an euch.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja. Bitteschön, haben wir gern gemacht. Dankeschön. In der nächsten Folge des Hüwer-Podcasts Wassergespräche unterhalte ich mich mit Dr. Markus Ziese vom Weltdatenzentrum Niederschlag über das Global Precipitation Climatology Center, GPCC. Dieses ist beim Deutschen Wetterdienst, den DWD, angesiedelt und hält weltweite Niederschlagsdaten bereit, mit denen man unter anderem das globale Klima überwachen kann.